Hallo und willkommen im Pariser Salon. Mein Name ist Katharina Paris, ich bin Journalistin und Coachin. Hier im Podcast spreche ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Im Mittelpunkt dabei immer die Geschichte ihres Lebens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Pariser Salon. Heute habe ich wieder eine ganz spannende Frau da, die einen ganz interessanten, aufregenden Lebenslauf hat. Davon wird sie uns in dieser Folge berichten. Und ich kann schon mal so viel vorweg sagen, sie ist Therapeutin, sie ist Coach, sie ist Ausbilderin. Sie ist eine Pionierin, eine Vorreiterin, was das Thema Neurodivergenz angeht. Und sie ist vorgeritten nicht auf einem Pferd, sondern auf einem bunten Zebra. Und was es damit auf sich hat, das wird sie uns auf jeden Fall gleich erklären. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Anne Heinze.
Hallo Katharina, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist meine Ausbilderin aktuell. Ich mache eine Coaching-Ausbildung bei dir zu den Hoch-X-Themen. Das ist ja dein Ding, deine Lebensaufgabe, kann man sagen. Mhm. Du hast zusammen mit deinem Mann Harald die Hoch-X-Akademie gegründet und ihr habt euch darauf spezialisiert, Menschen auszubilden, die irgendwie ein bisschen anders sind, ein bisschen Hoch-X, hochsensibel, hochbegabt und so weiter. Und darüber wollen wir natürlich heute reden. Jetzt habe ich es gerade schon angekündigt. Dein Lebenslauf ist wahnsinnig spannend, sehr bunt. Und vielleicht fangen wir ein bisschen chronologisch an und sprechen am Ende über die neurodivergenten Themen und was es mit eurer Akademie auf sich hat. Und vor allen Dingen auch mit dem bunten Zebra. Das dürfen wir nicht vergessen. Das lösen wir am Ende auf. Ich kenne ja einige Geschichten aus deinem Leben, die du mit uns geteilt hast in der Ausbildung. Und was mir aufgefallen ist, du sprichst immer wieder davon, von deinen vielen Kindern. Und ich habe mich immer gefragt, bei all diesen Anekdoten, die du erzählst, wie passt das alles in ein Leben? Irgendwann hast du ja mal aufgelöst, wie alt du bist. Dann habe ich aber weitergerechnet und gedacht, na ja, okay. Aber wenn sie so viele Kinder hat, wie passt das da rein? Und vielleicht fangen wir einfach damit an, wann du losgelegt hast mit der Familiengründung.
Ach so, so weit willst du zurückgehen, das ist überhaupt kein Problem. Das aber war tatsächlich immer mein Wunsch. Mit 16 wusste ich schon, ich wollte 4 Kinder haben. Und dann bin ich mit 19 das erste Mal Mutter geworden. Und ich habe mit 17 geheiratet. Und mit 19 bin ich das erste Mal Mutter geworden. Und dann habe ich noch ein zweites Kind gekriegt. Dann kam Trennung, Scheidung. Dann kam ein Witwer mit 3 Kindern, den ich geheiratet habe, so kleine Orgelpfeifen. Mhm. Und ich war dann auch noch Stiefmutter von 7 anderen Kindern. Und das Kinderthema, Mutterthema ist einfach, das gehört zu meiner DNA, ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist so mein Ding, ja. Und als die Kinder dann alle groß waren, habe ich gedacht, na, jetzt nehme ich meine Klienten wie für meine Kinder. Und als ich gesagt habe, jetzt kann ich einfach nicht mehr als Coach arbeiten, dann habe ich alle meine Trainees in der Ausbildung, so wie dich, als meine Kinder genommen. Und wenn dann ein zugelaufener Kater sagt, ich will hier bleiben, dann sage ich, darfst auch hier bleiben. Und so geht das bei mir.
Ja, ja. Du hast es jetzt ja gerade schon gesagt, dann waren es irgendwann deine Klienten. Und ich stelle es mir so vor, ich bin ja selber Mutter, wenn man Kinder hat und gerade so jung, wann hast du deine Ausbildung gemacht? Was war die erste Ausbildung? Wie hat das funktioniert mit kleinen Kindern?
Ah, das war super spannend. Ich hab damals in einer Modeagentur gearbeitet, wo immer Saisonarbeit war. Das heißt, du hast immer dann, wenn Kollektionen gemacht wurden, in einem Showroom gearbeitet und Kollektionen verkauft und dann zwischendrin wurden diese Kollektionen designt. Und dann gab es Pausen. Also du hast 3 Monate ganz intensiv gearbeitet, 3 Monate so gut wie gar nichts. Und in den 3 Monaten habe ich das gemacht, was mich eigentlich am meisten bewegt hat. Ich wollte wissen, wie Menschen funktionieren. Ich wollte wissen, wie Reaktionen funktionieren. Ich wollte wissen, wie Kommunikation funktioniert. Ich wollte wissen, wie der Körper funktioniert. Ich wollte einfach, wie der ganze Mensch mit allem, was ihn ausmacht. Auch auf einer seelischen Ebene, auf einer spirituellen Ebene. Ich war total neugierig auf Menschen. Und dann habe ich angefangen, wir reden von den 80er Jahren, war auch so eine frauenbewegte Zeit noch. Und dann gab es das Mainzer Frauenzentrum, da war Männerverbot, über die Schwelle durften die nicht. Aber es gab spannende, fast kostenlose Workshops zum Thema Ich bin ich für Frauen. Ja. Und dann gab es weitere so Bioenergetik-Workshops und was gab's denn noch alles? Atemworkshops, Massageworkshops und. Irgendwann habe ich gesagt, pass mal auf, ist eigentlich blöd. Kann ich doch gleich Ausbildungen machen. Ich muss ja nicht als Teilnehmer, dann lerne ich mehr, gehe mehr in die Tiefe, ist mir nicht so oberflächlich und ich schnaufe vor mich hin, dann mache ich mal eine Atemausbildung, eine Gesprächstherapeutenausbildung und so weiter. Einfach nur, weil das für mich war, ich hatte gar nicht geplant, damit zu arbeiten. Das war überhaupt nicht in meinem Fokus. Und dann passierte es eben, dass ich in einem Seminar- und Therapiezentrum auf Lanzarote war und eigentlich gar nicht da bleiben wollte. Ich wollte 2 Wochen da bleiben. Und dann sagte mir, übrigens auch, wo Seminare durchgeführt wurden und so weiter. Und dann sagte mir der Inhaber, sag mal, kannst du nicht bleiben? Hast einen Job. Was? Wie? Naja, als Therapeutin. Super, mache ich. Und dann bin ich da geblieben.
Und die Kinder?
Die waren damals wechselnd. Mal waren sie bei mir, mal waren sie beim Vater und so weiter. Und dann habe ich da angefangen, das Therapeutische, oder ich nenne es immer das Menschenbegleiten, als Beruf zu machen. Und dann kam ich zurück nach Deutschland. Es war auch da, war nie die ganze Zeit am Stück. Und habe mich niederlassen wollen als Therapeutin. Kannst du aber nicht einfach machen in Deutschland. Ja, du musst ja alle Genehmigungen und so haben. Wie geht das? Ja, Mensch, studieren, das wollte ich auch nicht mehr auf meine alten Tage damals. Ich war 28. Dann habe ich gesagt, naja, dann werde ich jetzt Heilpraktikerin. Da kannst du ja therapeutisch arbeiten. Es gab den kleinen Heilpraktiker, gab es noch gar nicht. Es gab nur Vollheilpraktiker, nicht den psychologischen. Und dann habe ich halt eine volle Heilpraktiker-Ausbildung gemacht und konnte Praxen öffnen. So ging das los.
Mhm. Und das waren ja erstmal ganz gemischt alle möglichen Leute. Oder waren das übrigens nur Frauen oder auch Männer?
Es war gemischt, komplett gemischt. Mhm. Damals habe ich noch nichts gehört von Positionierung. und USP und also Krempel. Ich habe einfach losgelegt. Wir haben ein Schild an die Tür gemacht. Ich meine, wir reden ja auch noch nicht von Internetzeit. Ja. Ich habe ein Praxisschild und hier bin ich jetzt und da steht auch keine Fanfaren drauf. Naturheilpraxis Anne Heinze, finito.
Und ich habe gerade kurz aufgehorcht, als du gesagt hast, damals so in den 80ern, Frauenbewegung und so weiter, ich bin ich und so, dann habe ich gedacht, ja schön, und jetzt haben wir 2026 und müssen uns immer noch über solche Themen unterhalten, dass ja. Wir immer noch nicht ohne Angst leben können und noch immer nicht so sein können, wie wir vielleicht eigentlich sind. Das aber nur kurz eingeworfen. Okay,
da ja, sind aber Menschen, ich erlebe schon eine Veränderung. Es ist schon eine Verbesserung. Aber bei manchen traurigen Erfahrungen, die gerade jetzt so in letzter Zeit, die man so in den Medien hört, da fällt mir, ich habe es auch gestern irgendwo geschrieben, fällt mir nur was Böses ein. Die meisten Männer, gegen die wir rebellieren, sind von Frauen erzogen worden.
Ja, aber das klingt dann so, als ob die Frauen selbst schuld sind, weißt du? Also hat nicht jeder Mann auch eine eigene Verantwortung ab einem bestimmten
Zeitpunkt? Natürlich. Ja. Natürlich. Aber schau mal, ich habe nun 4 Mädchen und einen Sohn großgezogen. Ich weiß das, wie die Verantwortung ist als Frau, welche Vorbilder du lebst und als Mann, welche Vorbilder du lebst. Ja, beide leben Vorbilder. Und die Art und Weise, wie sich Menschen entwickeln, die entstehen halt in den ersten Jahren.
Ja, aber ja, und es ist ja trotzdem traurig, dass es immer noch so ist.
Ja.
Also, dass wir da nicht weitergekommen sind. Man sieht es ja auch an den Kommentaren, die da drin stehen. Also von Frauen auch. Das schockiert mich, glaube ich, noch mehr als alles andere. Also, dass Frauen, wie sie sich da gerade zu äußern. Gut, Frauen, aber du hast gerade gesagt, es waren nicht nur Frauen, es waren auch Männer da. Mit welchen Themen kamen die? Was war da, so kann man sagen, du hattest da ein Spezialgebiet oder kamen die mit allen Sachen an zu dir?
Es war spannend. Als ich loslegte als Heilpraktikerin, hatte ich wollte klassisch nicht. Es gab ja damals schon die Entwicklung hin zu Geräten. Und dann stöpselst du hier was ein und dann pendelst du da was aus. Also volles Kontrastprogramm. Nee, ich wollte klassische Naturheilverfahren. Was ging da? Also Ausleitungsverfahren, so richtig uralte Dinge und Pflanzenheilkunde. Pflanzenheilkunde, Spagyrik, das war das, was ich dann gemacht habe, Clustermedizin. Und sehr schnell wurde mir klar, dass alles nur mit psychosomatischen Aspekten funktionieren kann. Und dann habe ich mich spezialisiert auf psychosomatisch und Ernährungsmedizin. Wenn du oben nur Schrott reinkippst, wie soll das gut funktionieren, ja? So, das war dann das, womit ich gearbeitet habe. Und dann passierte es, dass ich sterbende, krebskranke junge Frauen in der Praxis hatte. Und auf einmal war mir sonnenklar, ich muss noch mehr wissen, auch über psychische Dinge, habe dann weitere Ausbildungen gemacht, wo es dann um Trauerbegleitung geht, Sterbebegleitung. Ja, so ist das entstanden.
Hm. Und dann gab es einen ausschlaggebenden Punkt, der dich so ein bisschen in eine Richtung gelenkt hat, dahin, wo du jetzt heute bist. Magst du davon ein bisschen erzählen?
Es ist zeitgleich sind zwei Dinge passiert. Es war im April 2004. Ich habe mich hingesetzt. Zwischenzeitlich muss Sprung ist. Den müssen wir kurz erklären. Ich war schon nicht mehr Heilpraktikerin. Ich habe mich irgendwann entschlossen, dass ich nicht mehr therapeutisch arbeiten wollte, sondern als Coach. Da gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Therapie und Coaching, die ich faszinierend finde. Und gesagt habe, nee, ich höre jetzt auf mit Heilpraktiker. Ich werde ausschließlich Coach. Habe die Coaching-Firma gegründet, Mentor Coaching. Alles, was Frauen stark macht, und habe da gearbeitet seit 97. So, 2004 habe ich mich dann hingesetzt und habe mal eine Bestandsaufnahme gemacht und überlegt, mit welchen Klienten arbeite ich am liebsten? Wenn der Name im Kalender steht, wo freue ich mich am meisten? Und was sind die Gemeinsamkeiten dieser Menschen, die dann meine Lieblingsklienten waren? Was ist der gemeinsame Nenner? Und da war sehr schnell klar, dass das die besonders cleveren, die besonders sensiblen waren, die besonders talentierten, besonders begabten, aber auch besonders schwierig, besonders kritisch, besonders anstrengend und anspruchsvoll. Wow, toll. Also die hochbegabten und hochsensiblen, war mir sonnenklar. Zeitgleich passierte es, dass eins meiner Kinder in eine Therapie ging wegen Depressionen. Und war in einer psychosomatischen Klinik. Ich bin da zweimal die Woche hingefahren, habe die Therapie begleitet. Und dann sagt eine der Therapeutinnen, sagen Sie mal, wie steht denn das eigentlich bei Ihnen in der Familie mit Hochbegabung und Hochsensibilität? Und dann fiel mir ein, dass ja ich mit 5 Jahren auch getestet worden bin bei einer Kinderpsychologin, ob ich früher eingeschult werden sollte. Und meine Mutter, die lebten noch damals noch meine Eltern, dann konnte ich fragen, ja, das Gutachten und so weiter gibt's noch, da ist das so. Ah, hab ich gesagt, okay. Und das war aber für meine Eltern nur wie so eine Schuhgröße.
Randnotiz.
Ja, Randnotiz. Diese Kinderpsychologin sagt, um die müssen sich keine Sorgen machen, die geht ihren Weg. Ja, toll. Ja, war aber nicht so. Ich hatte dann mit 14 bis 34 selbst Depressionen immer wieder. So, und dann nun auch eins meiner Kinder, und ich wusste, ja, aber das ist jetzt Erwachsener ist. Für Hochbegabung wissen wir, bei Kindern gibt es Ansprechpartner und Beratungsstellen und Testungen und was mit Erwachsenen. Ich fand nichts in Deutschland, außer 3 Menschen. Eine Frau in Berlin, eine in München und ein Mann in Bremen. Sonst nichts. Da dachte ich, hey, was ist denn das? Hochbegabung wächst sich doch nicht aus. Hochsensibilität wächst sich doch nicht aus. Sehr viele Hochbegabte sind hochsensibel, haben eine andere Reizwahrnehmung, haben eine andere Reizverarbeitung. Wo finden die denn jemanden, den sie fragen können, wie richte ich mein Leben danach ein? Und da war nichts, außer diesen 3 Menschen. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt spezialisiere ich mich genau auf diese Menschen. Und das habe ich dann gemacht, konsequent. Hab das auch auf, meine Website hieß auch damals, hochsensibel, hochbegabt. Weg von Mentor-Coaching, alles, was Frauen stark macht, hochsensibel, hochbegabt. Dann kam es dazu, dass ich das immer weitergemacht habe.
Ich komme mir direkt mehrere Fragen. Erstmal natürlich eine wichtige Frage. Du hast jetzt gerade gesagt, von 14 bis 34 hattest du selber Depressionen. Jetzt gibt es so ein Bild, was man davon hat. Manchmal sieht eine Depression ja so aus, dass man sehr viel im Bett liegt, nichts machen kann, antriebslos ist und so weiter, suizidale Gedanken hat. Eine Depression kann aber auch so aussehen, dass man seinen Alltag schafft, aber trotzdem innerlich leer ist. Wie war das bei dir? Wie bist du durch diese, 20 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, wie bist du da durchgekommen?
Ja, ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob das echte Depressionen waren oder ob das ein autistisches Burnout war. Ein Meltdown. Es gibt ja beim Autisten gibt es den Meltdown, sieht aus wie eine Depression, und den Shutdown. Das ist der Ausbruch, die Explosion, das andere ist die Implosion. So, das ist nämlich die Mischung aus dem, was du erzählt hast. Ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr gebacken. Aber ich raff mich nochmal auf, und das in Anfällen. Wie, also alle halbe Jahr. Na, alle halbe Jahr so. Und dann habe ich mich wieder aufgerafft und ich habe es geschafft. Und das kriege ich auch irgendwie hin und so. Bis wieder. Und mein Leben hat keinen Sinn und ich bin hier völlig verkehrt auf der Erde. Und keiner versteht mich. Ich bin ausgeschlossen. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Das war meine Lebenswirklichkeit. Und dann, ich habe mich wieder aufgerafft, ja. Unfassbar anstrengend, aber immer wieder geschafft. Natürlich kostet das furchtbar viel Energie. Und das führt dann dazu, dass du immer so eine Sinuskurve lebst, ja. Und Sinuskurve, die ist nun nicht sehr prickelnd. Aber irgendwann war es tatsächlich so. Und suizidale Gedanken, wir reden nicht von suizidalen Gedanken. Ich habe mich versucht umzubringen, ernsthaft, mehrfach. Ja, so, und irgendwann hatte ich so eine Nahtoderfahrung und das war so sonnenklar. Ich habe mein Leben vor mich hinziehen sehen, aber auch, wie es weitergeht. Mhm. Und das war, kneifen gilt nicht, du hast eine Aufgabe.
Wie alt warst du da?
34.
Ach, das war am Ende, ach so, okay, das war der Punkt quasi, der Wendepunkt.
Danach war es vorbei, hatte ich nie wieder. Es war vorbei, nie wieder.
Ja, das ist nicht ansatzweise. Wirklich verrückt, ja. Und aber das war ja noch, bevor du dich mit diesen Themen auseinandergesetzt hast. Das heißt, dich hat dann erstmal gerettet die Nahtoderfahrung, dass das dann jemand dir vorbeigezogen ist.
Exakt. Ja. Und das Thema war, ich bin verantwortlich für mein Leben und für andere Menschen. Ich war ja schon Therapeutin und Therapeutin? Ja, klar. Das war genau da, wo ich als Heilpraktikerin tätig war. Ich habe mich da weitergebildet. Ich habe gedacht, okay, da kann ich wirklich was bewirken. Da kann ich einen Footprint hinterlassen auf der Erde. Und als ich dann verstanden habe, dass die Neurodivergenz, also die Hoch-X-Persönlichkeitsmerkmale wie Hochbegabung, Hochsensibilität und Autismus und ADHS, dass das dazu führen kann, dass Menschen depressiv sind oder ein Burnout haben, weil sie einfach nicht mehr können, ja, wenn sie ständig diese Anstrengung unternehmen, sich zu maskieren, zu funktionieren und neurotypisch zu leben. Da war mir sonnenklar, da gibt's noch so viel Aufklärungsarbeit und so viel Bedürfnis, mehr Wissen darüber in die Welt zu bringen. Dann habe ich angefangen, Bücher drüber zu schreiben. Nicht, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll oder zu wenig Zeit hatte, zu viel Zeit hatte, nein, sondern weil ich wusste, da ist ein großer Bedarf da.
Jetzt, du hast gesagt, hast ja über dein ganzes Leben lang immer wieder neue Sachen probiert. Hattest du irgendwann, außer mit 16, da wusstest du, klar, du willst Mutter werden, aber hattest du, was so die beruflichen Dinge anging, da immer einen Plan oder hast du das immer so auf, das war schon ein Plan, nicht, dass einfach das so kam und du hast dann die Chance genutzt?
Ich bin mit 16 zur Berufsberatung gegangen, damals hieß das beim Arbeitsamt, und bin zu der guten Frau und habe gesagt, ich möchte gerne eine Ausbildung machen für einen Beruf, wo ich mit Menschen oder mit Tieren zu tun habe. Und da sagt sie, ha, ja, das kann ich verstehen, ist ja auch interessant, aber ich habe leider nur Steuerberater, Fachgehilfe in einer einzigen Ausbildungsplatz frei. Und dann habe ich das gemacht.
Das hast
genau
du,
ein
hast
halbes Jahr auch, lang, so. Genau ein halbes Jahr lang, bis ich dann gesagt habe, nee, echt nicht. Das kann ich nicht, ich schaffe das nicht. Dann bin ich erstmal Reitlehrerin geworden. Und dann habe ich gedacht, naja, Moment, es ist ja viel sinnvoller, ganz früh Kinder zu kriegen. Denn wenn die dann aus dem Gröbsten raus sind, wir reden dann so, das haben wir gedacht, so 13, 14, ne? Dann bin ich gerade mal 13, dann bin ich erstmal 34. So, das wäre schon passend. Und dann habe ich gesagt, so machen wir das.
Das ist ja Wahnsinn, dass man sich so früh dann ja doch schon bei vielen Dingen klar ist, aber trotzdem ja immer wieder an diese Punkte kommt, wo man es aber dann ja hinterfragt.
Ja.
Wie jetzt, wenn Menschen vielleicht gerade in der Situation sind, und ich kenne das durchaus auch aus meinem eigenen Leben, dieses rauf, runter, wenn man dann an einem Punkt ist, wo man gerade wieder drüber nachdenkt, was ist denn jetzt meine Aufgabe hier auf dieser Erde? Was kannst du diesen Menschen sagen in dem Augenblick?
Ein wesentlicher Punkt ist, sich anzuschauen, was sind denn meine natürlichen Neigungen? Und jetzt haben wir es echt tatsächlich in kürzester Zeit über meine natürlichen Neigungen ganz klar gesprochen. Ich bin zur Berufsberatung Menschen und oder Tiere. Familie, Kinder. Eigentlich bin ich in der Modeagentur und arbeite als, ich war Fotomodell. So bin ich in die Modebranche reingekommen. So, habe gesagt, nee, Kleiderständer liegt mir nicht, ich arbeite in der Agentur. Aber nebenberuflich diese ganzen Ausbildungen zu machen erstmal. Das heißt, die Neigungen, die natürlichen Neigungen, die waren sonnenklar. So, also ich kann jedem Menschen nur sagen, was sind deine natürlichen Interessen? Was sind deine natürlichen Neigungen? Wo blühst du auf, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst? Wo kriegst du ein Lächeln auf die Lippen und sagst, ja, das ist interessant. Wo ist die Zeit nie zu lang, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst? Was würdest du machen, ohne Geld dafür zu bekommen? Ist auch noch so eine klassische Frage, ja. Dann schauen, wenn du schon älter bist, rückwärts. Wir können unser Leben nur rückwärts verstehen und vorwärts leben, hat Sören Kierkegaard gesagt. Biografiearbeit. Du weißt es aus der Ausbildung, wie wichtig bei uns die Biografiearbeit ist, weil da ist alles enthalten. Manchmal müssen wir als Coach, weißt du ja, so ein bisschen nachschauen und so ein paar Zwiebelschalen runtermachen, weil wenn ein Mensch sehr frühzeitig konditioniert ist und nicht mit 16 wusste, was er wird, dann einfach schauen, welche Prägungen liegen nah. Und dann können wir herausfinden, aus dem, was gewesen ist, Bestandsaufnahme, Gegenwart, in welche Zukunft soll es gehen.
Ja, weil ich glaube, das ist nämlich, du hast es gesagt, so schwierig. Wir sind konditioniert, wir passen uns an, wir gucken, wie bleiben wir zugehörig zu einer Gruppe, zur Gesellschaft insgesamt. Und wer weiß denn heute noch, also wer kann denn ad hoc auf die Frage antworten, was sind denn deine natürlichen Neigungen? Wobei hast du Freude? Was würdest du machen, wenn du kein Geld dafür bekommst? Das ist ja, man traut sich das ja schon gar nicht mehr zu sagen, weil man ja auch sofort immer diesen Sicherheitsaspekt, da kommt ja sofort Sicherheit, ne? Ich habe Familie, ist ja schön, ja, aber das kann ich nicht machen, weil ich muss ja meine Familie ernähren. Also limitieren wir uns ja dann schon ganz schnell wieder.
Ja, genau. Also diese limitierenden Glaubenssätze, was ich glaube, was alles nicht geht, die dürfen wir mal hinterfragen, ob die denn überhaupt wirklich wahr sind. Und wo funktioniere ich, weil mir irgendjemand mal gesagt hat, so hat es zu funktionieren. Und wo sage ich, Moment, das hat mir eigentlich noch nie entsprochen. Da sich selber die Erlaubnis zu geben, ich stelle das mal in Frage. Und dann zu schauen, was geht. Ich hab wirklich in diesen Jahrzehnten Menschenarbeit alle möglichen Formen von kompletter Neudefinition erlebt. Kompletter Neudefinition. Von wegen, ich kann nicht und wie muss meine Familie ernähren bis. Und ich gehe auf ein Segelboot und nehme meine beiden Kinder mit. Wir segeln jetzt um die Welt.
Oh ja, ich wollte gerade fragen, was sind die Beispiele? Das ist schon sehr gutes.
Ja, ernsthaft. Also nicht nur einmal, mehrfach. Ich nehme mein Kind aus dem Schulsystem raus, ich verkaufe unser Haus, wir verkaufen das Auto und gucken mal, ob wir jetzt vielleicht erstmal Thailand, da ist das Leben billig und dann gucken wir von dort aus, wie es weitergeht. Ich besorge mir einen Online-Job. Ne? Ich kann ganz gut mit dem Computer und gucken mal, was wird gebraucht. Ich werde jetzt online virtuelle Assistentin oder irgend sowas. Ja? Kannst du alles machen. Das geht heute. Ja? Mhm. Das Problem ist immer dann, wenn erstens der Mut fehlt und zweitens die Orientierung so unscharf ist, weil, und das kommt ja leider auch häufig vor bei den neurodivergenten Menschen, dass sie vielbegabt sind. Scannerpersönlichkeiten. Sie können vieles und sie sind auch Autodidakten und bringen sich sehr viel selber bei. Aber auch da liegt ja das Geheimnis. Ne? Wenn ich vieles machen kann, dann fang doch mit einer Sache an, die dir ein Lächeln auf die Lippen zaubert.
Wenn das so einfach wäre, ne?
Fang doch einfach mal. Ein Podcast zum Beispiel, Katharina Spatzl.
Ist ja auch so. Und das, und da so. Kann ich das sagen. Und da bin ich auch fast, also ich will nicht sagen, ich bin froh, dass ich noch kein Geld für bekomme, aber dieser Punkt ist dann so weg. Ich kann es wirklich ich mache es aus Freude und ohne, dass es irgendwie einen Zweck erfüllt oder ich davon irgendwas bezahlen muss. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr gut. Und ach Gott, jetzt hast du mich ganz rausgebracht. Ich hatte gerade noch so eine. Ich wollte doch gar nicht über mich reden. Ich hatte gerade noch eine Frage, die naheliegend. Ach so, genau. Wir sprechen ja viel oder unsere Themen. Wir sind beide neurodivergent. Das ist unser Thema. Aber kannst du einen Unterschied erkennen bei diesen Fragen? Sind Neurotypische klarer? Wissen die eher, was die wollen und leben danach? Oder ist einfach nur der Leidensdruck nicht so hoch, weil die sich vielleicht nicht so tief mit diesen Themen beschäftigen?
Nein, ich glaube, die Neurotypische sind nicht klarer damit, sondern sie sind eher zufrieden. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Mhm. Also, sie nehmen sich einen Weg vor und dann gehen sie den. Oder sie nehmen ihn sich nicht vor, sondern der Weg entfaltet sich vorhin, dann gehen sie ihn einfach. Ach, so passiert, ja. Die Fähigkeit, seinen eigenen Weg zu gehen, ist bei neurodivergenten Menschen einfach schwieriger, weil sie so häufig vorher schon, manchmal über Jahrzehnte gehört haben, sie sind verkehrt. Sie sind zu anders, sie sind zu schwierig, zu kritisch, zu anstrengend, zu aufmüpfig, zu klug, zu sensibel, zu feinfühlig, zu anspruchsvoll und all das. Ja, dann traust du dich, du wirst ja immer kleiner. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen wird immer kleiner. Sonst, ich weiß ja nicht, ob ich das so denken darf, ob ich das so fühlen darf, ob ich das so wünschen darf. Was, das sind Bedürfnisse, die ich haben kann und mir erfüllen kann. Das ist eben da ganz anders. Ich meine, Neurodivergenz heißt ja bloß, unsere Gehirne funktionieren anders. Das ist so, was anderes ist das nicht. Unsere Gehirne funktionieren anders und natürlich gibt es kein Gehirn, was funktioniert wie alle. Das ist logisch. Und jedes Gehirn ist komplett anders, aber es gibt schon ein gemeinsames Merkmal, Potenzial, das einfach heißt, 68% aller Menschen sind neurotypisch und die anderen sind neurodivergent. Entweder in die Richtung, wo etwas weniger da ist, Minderbegabung wissen wir, oder bei Menschen, die nicht so sensibel sind, und die Hochbegabung, die Hochsensibilität ist auf der anderen Seite.
Und du machst es schon so lange und ich weiß, dass es ja so ist. Du hast es gerade sozusagen die gaußsche Normalverteilung erklärt. Und auf der einen Seite, wenn es darum geht in der Gesellschaft um Minderbegabte, also um vielleicht geistige Behinderung oder dann sind wir schon sehr, da sind wir sehr offen für, da gehen wir drauf zu, da können wir drüber reden. Das wird, Inklusion wird versucht zu leben in Schulen und in anderen Einrichtungen. Jetzt auf der anderen Seite aber, ist es so ein Glaube, dass Menschen, die hochbegabt sind oder einfach, müssen wir vielleicht gleich nochmal erklären, was hochbegabt heißt. Es ist ja nicht nur diese Zahl der IQ ab 130, ja, sondern es gehört ja dazu, dass man eine sehr, sehr große Wahrnehmung hat, sehr intensiv auf Reize reagiert, eine andere Verarbeitungsgeschwindigkeit im Gehirn hat, die Synapsen anders und schneller greifen und es wie so ein Feuerwerk im Kopf ist. Und das, da glauben die Leute ja immer, ja, dann hat man es ja einfach, dann ist es ja, ist doch toll, da kommst du ja überall durch. Gute Noten in der Schule, verstehst alles sofort, kommst mit allem klar. Gibt so welche ja auch, gibt ja auch Genies, die dann, wobei Genies, glaube ich, da weiß man ja mittlerweile, die haben es ja auch nicht einfach, aber die so eine, die wirklich, ne, mit das Klassische, was man so denkt, mit guten Noten und erfolgreich im Beruf, so weiterkommt. Aber würdest du aus Erfahrung sagen, bei den meisten ist es nicht so, sondern da gibt es eher Schwierigkeiten?
Bei den meisten ist es nicht so, definitiv. Hm. Also Schulnoten haben mit Intelligenz nichts zu tun. Eher mit Fleiß. Schulnoten haben nichts mit Hochbegabung zu tun. Die Hochbegabung hat auch nichts mit vollem Konto zu tun, wissenschaftlichen Status, Doktortitel oder vollem Konto, sondern nur damit, dass eben, wie du es gerade erklärt hast, die Synapsen und Neuronen anders funktionieren, sonst nichts. Anders. Finito. Ja, die Menschen mit Hochbegabung haben genauso Probleme. Wir wissen heute, war das nicht Einstein, der in Mathe schlechte Noten hatte? Das kann man heute nachlesen, ja. Es heißt nicht, dass die Karriere damit vorgeschrieben ist. Gar nicht. Das heißt nur, dass in bestimmten Teilbereichen von insgesamt 20 bekannten oder 22 bekannten Intelligenzformen in bestimmten Teilbereichen außerordentliche Fähigkeiten und Kompetenzen vorhanden sind. Mehr heißt das nicht.
Finde. Hm. Ja.
So, und dann muss man eben wissen, wenn du hast das Beispiel mit Minderbegabten, ich habe eine Nichte, die hat ein Down-Syndrom, dann wissen wir, das Leben richten wir einfach anders ein. Das fängt an mit, das war schon Schule und Inklusion und Kindergarten und später Job, Wohnmöglichkeiten, Wohngemeinschaft und all sowas. Würde kein Mensch denken, die mit dem gleichen Maßstab zu messen wie ein normal begabter Mensch. Kein Mensch käme auf die Idee. Warum tun wir das denn bei der anderen Seite? Ja. Und da ist es eben so, auch da gilt nur, ich muss mein Leben danach einrichten. Anders heißt nicht besser, nicht schlechter, nur Leben danach einrichten. Mhm. Was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich? Was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wahrnehmungen, was sind meine Gefühle? Wie will ich leben, wie will ich arbeiten, welche Form von Partnerschaften ist meins? Eigentlich genau das, was alle anderen Menschen auch machen sollten, was aber viele nicht tun, weil sie das Bedürfnis nicht nach dieser klaren Analyse haben, nach der Tiefe auch, das wissen zu wollen und verstehen zu wollen. Sie machen es einfach, die leben einfach. Und das ist schön, ne? Ja, ich war eins meiner Kinder hat mal zu mir gesagt, da war sie 14, Mama, ich wäre so gern dumm geboren. Ja.
Ja, das klingt jetzt vielleicht, die jetzt nicht so im Thema sind oder die vielleicht auch neurotypisch sind, mag es vielleicht überheblich klingen, aber was dahinter steckt, ist ja, du hast gerade das Wort gesagt, Tiefe. Es ist so eine Tiefe und so ein ganz, ganz großer Drang, den Sinn hinter allem zu sehen. Ich weiß, dass ich das auch schon immer hatte und das kommt auch immer wieder hoch. Das ist auch gut, weil das ist ja so auch mein Kompass. Also immer, wenn ich merke, okay, diese Frage ist sehr drängend, dann weiß ich, okay, irgendwas stimmt nicht, weil würde es gerade Sinn machen, würde ich mich, wäre alles okay, dann kannst du weitergehen und je deutlicher die Frage wird. Und ja, wenn das dann halt so tief reingeht und man sich so viele Gedanken macht, dann stellt man viel in Frage und da gehört so viel dazu. Da gehört das Umfeld dazu, Freunde dazu, Beziehungen dazu, alles. Also der Beruf, alles fällt da ja mit rein und ja, das macht es dann manchmal so schwierig. Jetzt sind wir schon so tief drin in diesem Neurodivergenz-Thema. Lass uns doch mal ganz kurz zurückspringen, obwohl da noch ganz viele Fragen natürlich sind, zu dem Punkt, als du das dann erkannt hast. Du hast gesagt, Anfang 40 über deine Tochter bist du dazu gekommen. Jetzt vielleicht auch nochmal da die Frage, warum ist es dir vorher nicht schon aufgefallen oder hast du in deinem Leben dich auch oft anders gefühlt und wurde dir auch viel suggeriert und gespiegelt? Du bist dann angekommen.
Das war auch dieses, mich immer falsch fühlen. Nicht verstanden zu werden. Und denkst, red ich Chinesisch? Ja, ernsthaft. Und auch natürlich auch bei mir eine echte Intoleranz bei manchen Dingen, wo ich denke, ich verstehe das nicht, warum sich Leute darüber aufregen können oder ich verstehe es nicht, warum sie das super gerne machen oder den Witz oder ich verstehe es nicht, den Humor. Ja, so. Ich verstehe das Fernsehprogramm nicht. Wie kann man sich davor sitzen vor so einem Kasten und sich so einen Scheiß anschauen? Ich verstehe es nicht, ja. Und damals habe ich damit gehadert und versuchte es immer. Na, ich habe gesagt, an mir ist was verkehrt. Ich bin irgendwie sozial inkompatibel. Ich könnte nie in ein Fußballstadion gehen. Ich gehe nicht in eine Fußgängerzone am Samstag oder in ein Einkaufszentrum oder in ein Popkonzert oder irgendwas. Oh nein, bloß nicht viele Menschenmassen. Ich kann das einfach nicht. Ich habe gedacht, ich bin verkehrt. Nee, ich bin nur anders. Und diese Erkenntnis des Anderssein führt als erstes Mal zu einer Akzeptanz. Zu wissen, nö, Moment, ich bin ja auch nicht alleine. Es gibt ja 10% aller Menschen, die neurodivergent sind. Und das zu verstehen und dann zu verinnerlichen, das hat auch bei mir wieder gedauert. Ich weiß nicht, wie viele EQ-Tests gemacht, weil ich gedacht habe, nee, kann ich sein. Dieses alte Gutachten von 1965, also bitte, ja. Ne, weil ich habe es einfach nicht geglaubt, ernsthaft. Oder vielleicht wächst es sich aus. So, tut's aber nicht. Im Gegenteil.
Mhm. Ja. Und bist du dann auch erst, als du Anfang 40 warst oder schon vorher, wusstest du schon, dass das aus deiner Familie kommt? Oder wo es genau daherkommt?
Das wusste ich allerdings. Denn du musst ja nur nach rechts und links gucken. Ne? Ich habe zwei Schwestern gehabt und dann weißt du einfach genau, wie die ticken. Aha, okay. Ja, die sind ja auch so. Auch anders, sehr anders. Ich musste meine Eltern angucken. Das, was unsere Familie war, nicht, dass es wie die meisten Familien sind, habe ich erst in der Schule erfahren, nicht in der Grundschule, sondern im Gymnasium. Wenn ich dann bei anderen aus der Klasse zum Mittagessen war oder wir haben, was weiß ich, zusammen Schwimmbad, worüber die sich unterhalten haben und was die Eltern machen, habe ich geguckt, was bei Elke Jäger zu Hause ist und bei da, das ist irgendwie alles anders.
Was genau denn? Was ist es denn, was dir aufgefallen ist?
Mein Vater lebte in Musik, Barockmusik. Er lebte darin. Er war Autist, auch, ja. Und Autisten haben ja häufig Spezialinteressen. Mein Spezialinteresse ist Mensch. Mensch verstehen. Sein Spezialinteresse war Musik. Das Spezialinteresse meiner Mutter war Literatur. Ich habe hier, das hat sie mir hinterlassen, ihre Korrespondenz mit Hermann Hesse. Und ich mir gedacht habe, ja, dann hat sie ihm geschrieben und Fräulein, wie hieß sie denn damals? Fräulein Niemeyer und Hermann Hesse, ja, weil sie das so interessiert hat. Und dann hat sie Eichendorff gelesen und ich weiß nicht was noch alles, ja. Und wir haben als Kinder drauf gewartet, dass einmal im Monat vom Bertelsmann Buchclub das Buch des Monats kam. Und wir sind in Museen gegangen und in klassische Konzerte und wandern im Taunus. Während andere Kinder irgendwie ganz andere Sachen gemacht haben. Dann hatten die Nachbarn, wo man sich getroffen hat. Und die haben Familienfeste gehabt mit 20 Leuten. Also das haben wir alles nicht gehabt. Nichts davon. Wir waren gebildet, gebildet mit Musik, gebildet mit Literatur. Wir haben Homer, Ilias und Odyssee auf Tonband gehört zum Einschlafen. Hä? So, das war alles schon, verstehst du?
Ja,
und das war unsere Normalität. Deswegen habe ich das nicht so geschnallt, dass das ja, da war ich 14, 15. Da fing das dann mit meinen Depressionen an. Also das war schon, ich habe echt gedacht, das ist eine andere Welt. Ja. Kennst du diesen Film, da gibt es so einen Film, wie heißt er nochmal?
Oh, frag mich nicht nach Titeln, ich weiß es nie dann. Ich kann mir nie Titel von Filmen merken. Okay. Ich gucke zwar viele, aber ich weiß nie, musst du schon den Inhalt dann erläutern. Oder fällt dir ein, welcher?
Nee, fällt mir jetzt auch nicht ein.
Aber jetzt ist mir bei dir aber aufgefallen, wenn du das erzählst, dann klingt es ja schon nach einer sehr intellektuellen Familie, aus der du kommst. Es gibt aber ja auch Menschen, die irgendwann von ihrer Hochbegabung erfahren und die haben das aber nicht so erlebt. Die haben zwar vielleicht gespürt, dass da so ein Drang danach ist. Also ich kann das jetzt zum Beispiel von mir sagen, ich habe immer schon unfassbar viel gelesen. Also ich habe alles verschlungen. Aber natürlich gab es jetzt bei mir zu Hause nicht Hermann Hesse zum Beispiel. Das gab es jetzt nicht. Das heißt, ich bin auch zu vielen Dingen ja auch erst später gekommen. Auch nicht Musik. Das habe ich alles mir später selber angeeignet oder bin dann meinen Interessen nachgegangen. Das heißt, es ist ja nicht immer dann ein Hinweis darauf schon. Ne? Also das muss, es kann auch hochbegabte Menschen geben oder anders neurodivergente Menschen geben, die aus einem, ich sag jetzt mal, ganz normalen Haushalt kommen.
Total. Oder, ja. Ja, das ist eher die Überzahl, würde ich sagen. Hm. Ich hab Klienten gehabt, die kamen aus dem Handwerkerumfeld. Einer fällt mir ein, der war echt super spannend, Elektromeister. Und hat im Haus die Elektroinstallationen von Häusern gemacht. Ich kenne welche, die kommen aus der Landwirtschaft. Ja, es gibt alle Berufsgruppen, alle sozialen Herkünfte, alle Kulturen. Nur weil einer, ich sag jetzt mal, Türke ist, kann er auch hochbegabt sein, ja, oder irgendwelche anderen sozialen Sozialisationen erfahren hat, ja, das hat alles überhaupt nichts damit zu tun. Das gibt's auch in jeder Kultur, in jedem Land, auf jedem Kontinent. Sie ist auch überall gleich verteilt. Das ist sehr spannend, ne? In China genauso wie in Amerika oder in Deutschland.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass hier in Deutschland, also alles, was ich so an Literatur oder sehr viel, was ich an Literatur lese, kommt aus den USA zum Beispiel. Ja. Also da gibt's ja, ist die Forschung einfach schon viel weiter. Ich meine, irgendwie wundert es mich aktuell überhaupt nicht, dass wir bei vielen Dingen hinterher sind. Und es kommt natürlich jetzt mehr, aber du hast es ja gerade gesagt damals. Ich meine, ich weiß, es ist über 20 Jahre her, dass du da mit deiner Tochter dann die Erfahrung gemacht hast und dann auch dahinter gekommen bist und dich spezialisiert hast. Inwiefern hat sich's denn verändert?
Sagen wir mal so, damals habe ich mir englische Literatur besorgt, um mich in das Thema einzulesen. Es gab ja auch keine Ausbildung. Ich spezialisiere mich auf die Hoch-X-Menschen und die Neurodivergenten, aber Deutschland, das war schon schwierig, ja. Ich habe alles aus amerikanischer, englischer Literatur gelesen. Das hat sich deutlich verbessert. Deutlich. Die gesamte Wahrnehmung von Neurodivergenz ist deutlich mehr geworden. Nicht zuletzt dank Social Media oder Podcasts oder Online-Kongressen, wo das Bewusstsein einfach geweckt wird. Ja. Und dazu kommt viel, viel, viel mehr Menschen als früher jemals. Mein Vater hat sich geschämt dafür, Autist zu sein. Ja, aber heute sprechen sie darüber, gehen auf die Bühne, schreiben Bücher. Jan-Philipp Zimny ist ein Comedian mit Autismus und ADHS und spricht auf der Bühne darüber. Richtig lustig, mein Besuch beim Psychiater, als ich mein Rezept abholen wollte und so. Ja. Das ist wirklich ganz anderer Umgang geworden damit.
Das stimmt, wobei ich auch rauslese ganz häufig in Kommentaren, irgendwas knackt gerade. Ist es bei irgendwo knackt es, wie als ob jemand eine Nuss knacken würde. Ich lese es sehr häufig raus, dass das aber auch wieder kritisiert wird. Also dass es jetzt so viele Leute gibt, die damit rauskommen. So viele, die über, ja, gerade ADHS, ich glaube, über ADHS sprechen die Leute und Autismus noch ein bisschen eher als über Hochbegabung, habe ich das Gefühl. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung über Social Media. Und werden dafür aber gleichzeitig kritisiert. Ach, jetzt hat ja jeder ADHS, jetzt hat ja jeder Autismus. Ist das einfach, weil, also wie erklärst du dir das, dass es jetzt so hochkommt, weil die Leute sich trauen? Ist es durch Social Media? Es gibt ja zahlenmäßig nicht mehr Menschen plötzlich.
Das ist ganz einfach der Algorithmus. Guckst dir ein Video an bis zum Ende, Jan-Philipp Zimny zum Beispiel, weil er lustig ist. Und dann kriegst du als nächstes von einem anderen Menschen mit ADHS oder Autismus das nächste Video gezeigt. Dann kriegst du plötzlich eine Anzeige von, wir reden immer von Meta, ja, weil das ist, so funktioniert das, ja. Möchtest du einen Selbstlernkurs machen, wie du dein Nervensystem steuerst? Nur deswegen, weil du ein einziges Video länger als scrollen. Ja, das ist der einzige Grund. Die werden nicht mehr, natürlich werden die nicht mehr. Aber in dem Moment, wo du einmal deine Aufmerksamkeit hingewendet hast, wird es mehr.
Ja, das stimmt.
Kriegt das mehr gezeigt.
Ja, da hast du natürlich recht. Manchmal musst du es noch nicht mehr angucken, manchmal musst du nur drüber reden und öffnest dein Telefon und denkst so, wo kommt das denn jetzt her?
Das ist mir auch schon passiert. Ich habe mich mit einem meiner Kinder darüber unterhalten. Interessant. Habe ich sie besucht in Deutschland? Diese Decke da, das ist ja wirklich interessant. Seit wann hast du die? Ja, habe ich irgendwann vor ein paar Wochen gekauft. Und das war irgendeine spezielle Decke. Ist ja auch wurscht. Weil ich 3 Tage vorher diese Werbung gezeigt bekommen habe bei Facebook.
Ja.
Krass, ne?
Ja, ist es richtig krass. Und auch irgendwie, ja, spooky. Aber du, Social Media, du bist nicht ganz so aktiv, weil ich weiß, dass du dich auch nicht so wohlfühlst. Ne? Und ich habe da ja auch mal gehe ich drauf, mal nicht. Ich hadere da so mit. Ist das nur ein Ding? Also kann das jeder haben? So eine, ich möchte nicht sagen Aversion gegen Social Media, aber dass man das so hinterfragt oder irgendwie auch so ein bisschen durchschaut. Wie ist da dein Gefühl, wenn du es aufmachst?
Das ist typisch neurodivergent. Deswegen sprechen wir ja auch in der Ausbildung, wie du weißt, immer davon, wie können wir als neurodivergente Menschen neurodivergente Marketing- und Sichtbarkeitsstrategien entwickeln. Weil das funktioniert nicht wie bei Neurotypischen. Erstens das Durchschauen, genauso wie du es jetzt gerade sagst. Das zweite ist die Oberflächlichkeit. Ja, was uns interessiert, ist ja Tiefgang. Das ist ja spannend. Wenn man noch mehr versteht und noch mehr in die Tiefe geht und die Zusammenhänge versteht und dann, wenn irgendwas so banal und plakativ, bam, 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 das ist wie, bam, ja, schon recht, ja, dann schaltest du weg. Das ist nicht unseres. Ich glaube, dass das sehr typisch für neurodivergente Menschen ist.
Mhm. Ja, ich weiß es einfach. Ja, aber ja, wir sind aber trotzdem ja so sozialisiert, dass es immer heißt, du musst sichtbar werden, wenn du erfolgreich sein willst. Also es macht dir den Anschein, und das ist ja auch das Perfide daran, dass Erfolg, dass man das misst in Followerzahlen. Und ich merke ja selber, dass ich da, also mir ist es immer bewusst und ich kann mich dann immer bremsen, aber ich merke, dass das total schnell passieren kann, dass man das damit in Verbindung bringt. Und dass Erfolg... Ja, und was mit Sichtbarkeit zu tun hat, und Sichtbarkeit aber im Sinne von, du bist bei Social Media aktiv, egal jetzt auf welchem Account du da unterwegs bist, aber das kann es doch nicht sein. Also wie kommen wir denn da, wie können wir uns da selber, oder wie können wir da bei uns bleiben, aber trotzdem Erfolg haben und sichtbar sein?
Naja, jetzt sind wir schon tief im Marketing für Coaches drin. Also das Erste und Wichtigste ist zu erkennen, dass Followerzahlen nichts sagt, nichts über deine fachliche Kompetenz, über deine persönliche Kompetenz und vor allen Dingen auch nichts über deine richtige Zielgruppe. Ob das jetzt Follower sind oder nehmen wir eine Newsletterliste. Es können 10.000 Leute in deiner Newsletterliste sein und du hast null Erfolg damit. Null. Die lesen einfach mal und die haben sich irgendwann mal eingetragen und wissen nicht, wo der Abmeldeknopf ist. Du kannst aber 100 haben, die dir an den Lippen kleben und sagen, oh, Katharina Paris. Das ist so toll, was du da geschrieben hast. Wann machst denn du eigentlich mal wieder einen nächsten Podcast? Wann machst du mal einen Online-Workshop? Und kann ich dich buchen als Coach? Da reichen die 100 und nicht 10.000.
Mhm.
Also den Mechanismus zu verstehen, wie Follower sind und auch wie sie zustande kommen und was das für eine, das ist nur Verkaufspsychologie. Wenn wir das verstehen, dann wissen wir, dass das irrelevant ist für beruflichen Erfolg. Komplett. Hm.
Du bist ja das beste Beispiel dafür, weil, um jetzt mal wieder die Kurve zu kriegen, zurück Anfang 40, du hast dich auf neurodivergente Menschen spezialisiert. Du hast es ja auch so geschafft und du bist wahnsinnig erfolgreich damit. Und Warum glaubst du, dass das so gewesen, also warum, wie erklärst du dir diesen Erfolg, der dann kam über die ganzen Jahre dann?
Naja, also erst um das nochmal kurz zu erwähnen, es war gegen meinen kompletten Widerstand meines damaligen Marketingberaters Henning. Der sagte, das kannst du nicht machen. Es geht auf gar keinen Fall. Bist du schon erfolgreicher Coach? Du kannst dich doch nicht auf so eine Zielgruppe spezialisieren. So, ne? Also ich habe es trotzdem gemacht, einfach aus persönlichem Anliegen, weil es mir wichtig war. Weil es mir wichtig war und weil ich darin eine wirkliche, wirkliche Lebensaufgabe erkannt habe. Meine Lebensaufgabe ist ganz einfach. Ich will die Welt, kleiner kann ich nicht, mit, durch und für hoch x Menschen besser machen. Weil stell dir vor, alle Menschen, die neurodivergent sind, machen sich nicht länger klein, haben Selbstzweifel, versuchen zu maskieren, sich anzupassen, neurotypisch zu wirken, sondern kommen in ihre Kraft, leben ihr Potenzial, ihre Intelligenz, ihre Sensibilität, ihre Vernetzungsmöglichkeit, ihre Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, Probleme zu erkennen und lösen zu können, lange bevor es neurotypische Menschen gehabt haben. Ja, was wird dann aus der Welt?
Ein richtiger Ort.
Die muss besser werden. Ja, die muss besser werden. In jedem Bereich. Ob das Gesundheitssystem ist oder Schulsystem oder ist, nee, ist ja voll wurscht. Ja, ich bin wirklich zutiefst überzeugt, dass das so ist. So, und deswegen habe ich mein Leben dem gewidmet. Und nachdem ich das getan habe, habe ich gar nicht viel gemacht, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber wie ist mein Erfolg gekommen? Ich war sichtbar, ich habe mich nicht geschämt für Sichtbarkeit, ich bin aus der Komfortzone raus, wenn es darum ging, die ersten Vorträge. Ich bin fast gestorben, ja, echt. Introvertiert, schüchtern, zurückhaltend, schwitzige Finger, Gummiknie, hochrote Flecken am Hals. Und ich habe es trotzdem gemacht. Nicht gesagt, oh, ich kann das nicht, ich werde das nicht. Nein, ich hatte ja diese Lebensaufgabe angenommen. Also musste ich es lernen. Dann da habe ich auf einem Podium gestanden in der Fachhochschule Konstanz, werde ich nie vergessen. Und habe in einer vor Studenten Vorträge gehalten, ohne selber jene Uni von innen gesehen zu haben.
Oder Fachhochschule.
Ja, das Gleiche aus Heidelberg und Reutlingen und so. Also völlig egal, ja. Weil ich dann gefragt wurde. Wenn du sichtbar wirst, wirst du gefragt.
Aber wie hat Sichtbarkeit denn da ausgesehen, wenn es nicht Social Media war oder YouTube
ich
oder was auch?
Ich habe bei jedem drüber gesprochen, der es wissen wollte oder wer es nicht wissen wollte. Die Vortrag an der FH Konstanz ist zum Beispiel zustande gekommen. Ich gehe selber zu irgendeiner Veranstaltung und da geht ein Mann neben mir auf den Parkplatz, vom Parkplatz zu diesem Veranstaltungseingang und sage, gehen Sie auch hin? Und sag, weil ich wusste, man muss ja irgendwie Kontakte machen. Und so. Ja, sag, aha, also, haben Sie damit was zu tun? Nee, nicht wirklich. Und irgendwie sagt er, und was machen Sie so? Habe ich gesagt, was ich so mache. Ich dachte, das ist interessant. Ich bin der Dekan von der Uni hier und für diesen Fachbereich möchten Sie einen Vortrag drüber halten.
Sofort ja sagen. Erstmal ja sagen.
Schnappatmung. Ja, natürlich mache ich das. So, aber so ist es passiert. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, wie muss es noch? Du musst hingehen zu alle Volkshochschulen. Es war damals in Konstanz, rund um den Bodensee, habe ich beglückt mit dem Kursangebot von mir. Singen, Konstanz, Friedrichshafen, St. Gallen, Tegerwilen, Dornbirn, Bregenz, überall. Ich hatte diesen Auftrag angenommen. Alle Volkshochschulen haben von mir, ich habe die analysiert. Welche Programme haben sie? Welche Kurse, Vorträge, Workshops, Seminare haben die? Und das, was sie nicht hatten, habe ich ihnen angeboten. Und zwar immer eine Auswahl von 5, weil ich wusste, die brauchen ja eine Streichberechtigung. 3 haben sie immer genommen. Echt. So habe ich das gemacht. Ja. So, und dann habe ich bin ich rum und habe Vorträge gehalten über alle möglichen Themen und immer wieder über Hochsensibilität gesprochen, über Hochbegabung gesprochen. Und so kam das, dass ich Klientin bekam, die gesagt, dann kann ich mit dir auch mal einzeln. Mhm. Dann habe ich irgendwann bezahlte Workshops gemacht. Du verdienst ja kein Geld an der Volkshochschule. Das ist so Mini-Aufwandsentschädigung. Und so kam das. Dann wurde ich ins Radio eingeladen, dann wurde ich ins Fernsehen eingeladen. So alles ohne Internet, also von wegen, es muss alles mit Algorithmus, es geht auch alles ohne heute noch.
Ja, denke ich auch. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei mir laufen wird, aber ich weiß das auch noch aus der Zeit, als ich Hochzeiten fotografiert oder nicht nur Hochzeiten, als ich als Fotografin gearbeitet habe. Da habe ich zwar eine Website gehabt, ne, weil das war ja sozusagen die elektronische Visitenkarte, aber ich habe sonst nichts gemacht irgendwo. Das kam immer, weil die Leute mich irgendwo gesehen haben und oder mich weiterempfohlen haben. Ich habe manchmal komplette Familien durchfotografiert. Ne? Immer wenn jemand geheiratet hat, haben die gesagt, ruf mal Katharina an. Und so ging das weiter. Und dann denke ich mir, ja, das heißt, ich habe ja die Erfahrung auch gemacht, ne, und auch an alle anderen, die vielleicht in der Situation sind und auch nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Wirklich erstmal so wie in dem Augenblick da, erstmal Ja sagen. Das kenne ich auch aus meinem Leben, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Oder wie es gibt doch auch ein Zitat von Pippi Langstrumpf, das habe ich noch nie gemacht, aber deswegen bin ich mir sehr sicher, dass ich das schaffe oder irgendwie so. Also immer reinbegeben. Und jetzt, du hast da gerade Orte aufgezählt, da habe ich im Leben noch nie was von gehört. Klar, Bodensee kenne ich, aber dann ist so Regionen aufgezählt.
Ich bin einmal rundum.
Einmal rundum
in Schweiz, Deutschland.
Okay. Jetzt bist du aber, sitzt du auf La Palma und da würde ich jetzt mal gerne hinkommen. Einmal diese 20 oder über 20 Jahre Spanne, wie es da mit dir weiterging. Also du hast dich drauf spezialisiert, du wurdest sichtbar und so weiter. Und irgendwann kam ja auch Harald in dein Leben. Den dürfen wir nicht auslassen.
Ich war schon lange Single. Ich hatte das aufgegeben. Mit mir kommt eh keiner klar. Das lassen wir mal bleiben. Ich werde keine Partnerschaft mehr eingehen. Mich versteht eh keiner. Ich passe zu keinem. Ich bin für alle zu schwierig, zu anstrengend, zu kritisch, zu anspruchsvoll, zu begabt, zu talentiert, zu sensibel und habe zu viele komische Bedürfnisse. Also abgehakt. Also war ich 12 Jahre lang Single und dann schrieb ich bei Facebook, sind wir schon wieder bei Facebook, in meinen Status, welcher von meinen Kontakten ist eigentlich gerade auf den Kanarischen Inseln? Ich bin auf Lanzarote, suche gerade ein Seminarzentrum, habe eins gefunden, vielleicht mag irgendeiner, ich hatte keinen Bock mehr alleine da über Lanzarote zu dackeln, hatte dieses Seminarzentrum besucht, hatte es ausgeschlossen als möglichen Seminarort. Und dann meldete sich ein Mann, der in meinem Verteiler war, irgendwie als Kontaktliste, aber den kannte ich gar nicht, und schreibt, ich bin auch gerade auf den Kanarischen Inseln und suche einen Seminarraum, bin in Teneriffa, ich komme mal rüber. Und dann kam der rüber und ich denke, interessant. Und dann haben wir beide beschlossen, dass dieses Seminarzentrum nicht das Richtige ist, sind umgezogen in ein anderes Seminarzentrum, in dem wir dann auch tatsächlich im darauffolgenden Jahr unser erstes gemeinsame Seminar gemacht haben. Das erste haben wir auf Teneriffa gemacht, wo er war, das zweite dann dort. Und da haben wir nach 8 Tagen uns verlobt und beschlossen, unser Leben miteinander zu verbringen, weil 2 neurodivergente Menschen, die schon zusammenpassen, wo es keine Konflikte gibt, sondern so, wo 2 Solitäre in die gleiche Richtung wollen, das war super. Und seitdem machen wir das.
Oh Mann. Und wusste Harald denn damals schon um seine Neurodivergenz oder nee, war dem das ist ganz neu, das Thema?
Das interessiert ihn nicht. Das hat ihn noch nie interessiert. Es ist kein Thema. Es ist irrelevant, weil er sein Leben schon immer danach eingerichtet hat. Er lebt immer schon so, hatte sich überhaupt noch nie damit beschäftigt. Er ist sowas von ADHS. Sowas von, ja. Ich ohne das Haar, ohne Hyperaktivität, er mit. Na, wenn der nicht auch unterwegs sein kann, ist er jetzt auch schon wieder unterwegs. Ja, warum? Na, ich muss mal gucken. Ja, egal, der kann zum Beispiel seine Romane schreiben über neurodivergente Menschen in einem Café, weil er diese Geräuschumgebung und dann Menschen gucken und das finde ich alles super spannend. Ich könnte niemals meine Bücher schreiben, wenn ich nicht mich 4 Tage einschließe, sage, bitte nicht ansprechen, bitte nicht stören, keine Anrufe, kein WhatsApp, keine E-Mails. Ich werde nichts beantworten. So habe ich meine Bücher geschrieben. Harald komplett anders. Der setzt sich irgendwo hin, tippt los. Der kann auch aufhören, anfangen. Der kann eine halbe Stunde machen. Ich brauche immer einen Tag, um mich einzuspinnen in ein Thema. Oder 2. Und dann mache ich Binge-Schreiben, so ungefähr, ja. Während er, der kann anfangen, aufhören, der kann eine Hängematte, dann kann er spazieren gehen. Das ist einfach komplett anders.
Ja,
und unsere Andersartigkeiten passen zusammen.
Also der klingt nicht nur, es klingt nicht nur so, als ob er tiefenentspannt ist, er ist es ja einfach auch. Ne? Also diese Ausstrahlung, dieses Leben, was er geführt hat, das ist ja total inspirierend. Und wenn man mit ihm spricht, oder er macht ja auch manche Workshops, dann atmet man so durch und ist so viel reicher nachher, wenn man da rausgeht und so viel ruhiger irgendwie, ne? Weil das so seine Ausstrahlung ist. Und
ich meine, er hat mit angefangen, mit 15 hat er Tai Chi gemacht. Mit 15. Ja, Tai Chi, dann habe ich noch nichts von Tai Chi gehört. Ja, dann hat er angefangen zu meditieren. Dann war er lange Zeit in Findhorn, einer der ersten psychospirituellen Lebensgemeinschaften. Dann hat er viele Jahre in einem Yoga-Ashram gelebt und Yoga-Lehrer und Meditationslehrer ausgebildete, 40 Jahre lang meditiert. Das hinterlässt Spuren.
Mhm. Ja.
Das macht was mit dem Nervensystem, also auch selbst die Auswirkung einer Neurodivergenz dann komplett anders.
Das stimmt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und es ist ja auch kein Zufall dann wahrscheinlich, dass viele Neurodivergente irgendwann so, sag ich mal, sich spirituell orientieren oder das für sich entdecken. Zumindest das, was man sich jetzt so, also Spiritualität kann man ja, ist ja ein großes Feld, ne? Muss man ja an manchen Stellen auch aufpassen, glaube ich. Aber wo sowas dazugehört wie Nervensystem beruhigen, meditieren, ohne dass die sich bewusst aber Gedanken vorher gemacht haben, sondern die haben einfach auf sich gehört und geguckt. Und es ist ja nun mal so, ich meine, wenn man mit Harald über Meditation spricht, das, was wir hier praktizieren, dieses sich hinsetzen auf eine Matte und sind ja eher so aufmerksam oder Achtsamkeitsübungen, das hat ja nichts mit der Art Meditation zu tun. Aber also passt es irgendwie zusammen und macht ja auch total Sinn, auch natürlich, dass ihr euch gefunden habt und dass ihr so zusammenarbeitet und euch einfach so ergänzt. Das ist ja total toll. Und ich habe es vorhin gesagt, wir müssen jetzt mal auf dieses bunte Zebra kommen und Hoch X. Ich habe es schon angerissen. Wann habt ihr diese Hoch X Akademie gegründet und was hat es mit dem bunten Zebra auf sich?
Das bunte Zebra ist schon lange, also ziemlich bald, nachdem ich mich mit den neurodivergenten Menschen beschäftigt habe, entstanden. Ich habe mal irgendwie, Mordilio hieß der. Der hatte so Zeichnungen und da gab es ein buntes Zebra und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, genau das ist es. So sehen sie aus. Die Menschen, die neurodivergent sind, in einer Umgebung, die braune Pferde sind, die Haflinge. Dann habe ich, und das war 2010, glaube ich, habe ich eine Illustratorin beauftragt, mir ein buntes Zebra in einer Haflingerherde zu zeichnen. Und habe das auf Postkarten gemacht und habe dann www, die Domain dahinter geschrieben. So. Mhm. Und dann habe ich das erste Buch geschrieben. Und übrigens auch nicht, weil ich wollte, sondern weil Verlage auf mich zukamen und gesagt haben, Frau Heinz, wann schreiben Sie endlich mal ein Buch über Ihre Arbeit? Und das haben sie nur deswegen getan, weil ich einen Blog gehabt habe. Und Verlage haben ja so Autoren-Scouts, die durchforsten Blogs und gucken, ob jemand schreiben kann, was Interessantes drauf hat. Und dann habe ich gesagt, naja, da könnte ich auch mal ein Buch drüber schreiben, ja. Und so kam ich drauf und auf dem ersten Buchcover, lange Rede, kurzer Sinn, ist ein buntes Zebra drauf. Und dann auch noch auf einem späteren Buch. Außergewöhnlich normal hieß das erste Buch. Und das ist 2012 rausgekommen, schon irre lange her und wird immer noch, ist ein Longseller, sagen die Verlage dazu, wird, ich glaube, 10. Auflage oder sowas. Immer noch gelesen, ich kriege immer noch Leserzuschriften massenweise, weil ich dort dieses Bild verwende, unter anderem. Nämlich, wie ist das Leben eines bunten Zebras? Mit Regenbogenstreifen. In einer Welt, die von Haflingern für Haflinger gemacht worden ist. Von neurotypischen Menschen für neurotypische Menschen. Und wenn ich, das Bild geht einfach ganz einfach weiter. Ich komme auf die Welt, bin ein kleines buntes Zebrafohlen, habe lauter braune Pferde um mich herum und denke, ha, ich bin verkehrt, das ist falsch. Ja. Und dann gucke ich, wie ich mich maskieren kann, ist der Fachbegriff in der Psychologie. Ich lege mir eine braune Decke über. Ziehe mir eine braune Decke über, weil ich will dazugehören. Das ist ein ganz natürliches, biologisches Bestreben von jedem Menschen, jedes Kind, Freunde, Peergroups, dazugehören, verstanden werden, Anerkennung bekommen. Nun kostet es aber Anstrengung, immer diese braune Decke festzuhalten und neurotypisch zu wirken. Ne? Und die bunten die braunen Pferde sind ja auch nicht dumm. Wohlgemerkt, das ist ja auch nicht schlecht, die sind nur anders, neurotypisch. Die merken, hey mal, da ist doch so ein komisches buntes Zebra, das will uns bescheißen. Da hat sich eine braune Decke übergezogen, aber guck dir mal die Beine an, den Schweif, die Mähne. Und dann passiert ein ganz normaler biologischer Prozess, hat also auch nichts mit Beschuldigung von braunen Pferden zu tun. Es ist bei jeder Hundemeute so, es ist bei jeder Pferdeherde so, alles was fremdartig ist, wird weggebissen. Das gehört zum Schutzmechanismus der Herde, der Meute. Deswegen haben so viele neurodivergente Menschen Mobbing-Erfahrung. Ist eine der zentralen Fragen in der Autismus-Diagnostik und der ADHS-Diagnostik. Wurdest du gemobbt? Gehört dazu, ja. Und fast alle haben diese Erfahrung gemacht. Burnout-Erfahrung übrigens auch, weil es so anstrengend ist, diese braune Decke immer überzuziehen. Und dann hast du möglicherweise sogar das schreckliche Pech, in einer Familie geboren zu sein mit braunen Pferden. Ich hatte nun bunte Zebra-Familie, dann war der Schock später umso größer. Ja, auf der anderen Seite habe ich dadurch nicht gelernt, diese braune Decke so konstant zu haben. Vorteil, Nachteil, weiß ich nicht. Es gibt dieses und jenes. Ne? Manchmal sind diese braunen Decken nämlich auch sehr hilfreich, sind Schutz auch. So, und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo du sagst, ich will diese Anstrengung nicht mehr. Ich will nicht mehr gemobbt werden, ich will keine Depression mehr haben, ich will kein Burnout mehr haben, ich will mich nicht mehr anstrengen, ich will mich nicht mehr verbiegen, ich lasse die braune Decke weg. Und was dann kommt, das erleben wir, du erlebst es jetzt in der Ausbildung bei vielen Menschen, die blühen derartig auf, ja, weil sie so sein können, wie sie sind. Weil die Anstrengung wegfällt für dieses nicht so zu funktionieren, es aber immer wieder zu versuchen, dann steht dir die Energie für was anderes zur Verfügung. Und auf einmal schießen sie wie die Pilze aus dem Boden die anderen bunten Zebras. Und du weißt es, wie das ist, wenn du dich dann in einem Kreis von Menschen befindest, die alle so sind. Du musst dich nicht erklären, du musst nicht langsamer reden, du musst es nicht dreimal erklären, du guckst nicht in glasige Augen, wenn du über deine Wahrnehmung, deine Sensibilität sprichst und all das, sondern im Gegenteil, du guckst in Augen, die strahlen oder die auch manchmal einfach berührt weinen, weil es ist so schön, es zu haben. Ja.
Ja.
Und das ist das... Das ist das Bild der bunten Zebras, die dann auf einmal sich selbst leben und anfangen, ihre Streifen zu polieren und zu veredeln.
Das kann mitunter ein langer Prozess sein, ne? Aber wenn man diese Erfahrung gemacht hat, und ich, als du das jetzt gesagt hast, ging mein Herz direkt wieder auf, weil ich habe das ja jetzt schon so häufig gemacht. Ich hatte es schon vor der Ausbildung, als ich das erste Mal in so Gruppen kam, und in der Ausbildung war es auch nochmal richtig intensiv. Man kann es niemandem erklären. Ich hatte neulich die Situation, dass eine Freundin gefragt hat, aber ich verstehe dich doch. Also ich weiß gar nicht, warum du da von so einem Gefühl erzählst, dass du nicht verstanden wirst. Sag ich so, ja, ich passe mich ja in dem Augenblick an. Ich kann ja gar nicht, also man kann wahrscheinlich nur so sein, wie man dann wirklich ist, wenn man safe ist. Also wenn man, ne, wenn da andere Menschen sind, die genauso sind. Also ich hoffe, dass ich es irgendwann auch in anderen Runden sein kann. Also dass ich komplett mich so ausleben kann. Aber dieses Gefühl kenne ich jetzt nur in diesen Gruppen tatsächlich.
Es ist auch ein bisschen leichter, vielleicht noch mit einem anderen Bild zu verstehen. Wenn du eine Fremdsprache lernst, ja, du lernst die Fremdsprache braune Pferd, ja, dann wirst du aber deine Muttersprache behalten. Und du wirst mit Menschen in deiner Muttersprache, buntes Zebra, anders kommunizieren, auch wenn du es gut gelernt hast. Deine Freundin, ja, kannst gut braunpferdisch. Ja. Dennoch ist seine Muttersprache bunt zebrisch. So. Dann wirst du, wenn du mit Menschen in deiner Muttersprache sprichst, einfach eine andere Art der Kommunikation haben.
Ja.
Die geht leichter, die geht flüssiger. Ich meine, ich erlebe das ja hier in Spanien, ja. Die sind Radebrechen ohne Ende, ja. Und so die gleiche Kommunikation wie mit meiner Muttersprache in Deutsch kann ich nicht. Ja. Ich kann es auch nicht in Englisch. Würde ich nie können, weil Sprache ist für mich nur, ach, Kleidung der Seele, ist was ganz Subtiles, Feines. Und insofern ist das nur eine andere Sprache. Und deswegen verstehen wir uns untereinander besser als mit Braunpferdisch.
Ja, und ja, mir ist immer wichtig, dass man auch dann sagt, es hat nichts mit Wertung zu tun. Und
nein,
es ist
überhaupt nicht.
Und natürlich hat man in seinem Leben ja auch Menschen, die, also ich finde, das ist in diesem Prozess, das erkennt man ja dann irgendwann, ne? Dann kommt man dahin, gehören die jetzt noch zu einem? Ziehen die mir mehr Energie, als sie mir geben? Oder gehören sie aber so zum Inventar oder zu einem selbst dazu, dass man, ich will nicht sagen, darüber hinweg sieht, aber dass es einen nicht mehr irritiert, dass man, weil man ist sich dessen bewusst dann vielleicht, ne? Okay, da kann ich jetzt vielleicht nicht so reden, wie ich rede, wenn ich in diesen Gruppen bin, wo ja, also diese Gedankensprünge, und ich finde das so lustig, dass wir manchmal, wenn wir in diesen Mastermind-Gruppen sind und am Ende dann von dem Probecoaching, sage ich mal, Übungscoaching, dann anfangen, über uns zu erzählen, und dann redet einer und redet und redet und sagt zwischendurch immer, oh Gott, jetzt ist alles so durcheinander, könnt ihr mir noch folgen? Und die anderen sitzen da, Ja, natürlich. Wir denken doch genauso wie du. Und das ist so schön und so befreiend, ja, wenn man einfach so Gas geben kann. Ja,
ja, ich will das wirklich nochmal betonen. Spanisch ist nicht besser als Deutsch. Wir ist nur eine andere Sprache. Pferdisch ist nicht besser als Zebrisch oder schlechter. Das hat null mit Wertung zu tun. Und es ist einfach nur, das sind Welten, die unterschiedlich sind. Ich verwende auch sehr gerne das Bild der Körpergröße. Ne? Ein Mensch mit 2 Meter, der richtet sein Leben danach ein, dass er 2 Meter ist. Der lebt nicht wie einer mit 1,60. Das ist so. Ist was ganz Einfaches. Und da, das ist nur eine Beschreibung von Lebenswirklichkeiten. Sonst nichts. Gar nichts.
Ja, und das ist so gut, dass du darüber so aufklärst, weil es ja immer noch wichtig ist. Deswegen bist du ja irgendwann davon weggekommen, dass du selber die Menschen coachst, sondern dass du die Menschen ausbildest, dass sie coachen. Wann fing das an? Wie kam das zu dir?
Ist ganz komisch. Auch wieder ganz komisch. Ich erzähle die ganze Zeit, wo Dinge in meinem Leben passiert sind und ich habe dann mitgemacht. Es war kein Plan, überhaupt nicht. Ich war als Coach tätig und dann schrieb mich ein Coachingverband an und sagt, Frau Heinze, wollen Sie nicht mal eine Ausbildung anbieten? Ja, Ausbildung. Okay. Ich hatte eine Coach-Ausbildung gemacht, eine Business-Coach, Personal-Coach. Ja, für eben diese Menschen. Habe ich gedacht, ja, das ist ja schon spannend. Wie geht das? So, und dann habe ich mir das alle erzählen lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Ich kann ja viel mehr Leute, das war mein Hintergedanke, weswegen ich dann auch wieder den unbequemen Weg gegangen bin. Ich kann ja viel mehr Menschen erreichen und deren Leben verbessern, wenn Katharina Paris ein ganz wahnsinnig erfolgreiches Coaching-Business aufbaut und auch 200 Klienten im Jahr hat und nicht nur ich. So, also das war einfach so, das ist viel mehr. Wenn ich 10 aus, dann sind das 2000, wenn ich und so weiter. Also habe ich gedacht, ne? Und dann habe ich das einfach gemacht. Wie macht man das? Wie geht ein Curriculum, wie man den dann erste Mund, und so hat sich das über die Jahre 2010 bis jetzt 2026 entwickelt, verändert und dann kam die Technik dazu. Man kann jetzt diese Plattformen haben. Am Anfang haben wir mit gedruckten Ordnern gearbeitet und so. 2 so dicke, fette Ordner Ausbildungsunterlagen gehabt und haben die durch die Gegend geschickt. Hat sich alles verändert durch die Möglichkeiten des Online-Tätigseins. Du siehst es ja selbst, ist ein Mensch aus Österreich dabei, aus der Schweiz, aus Mexiko. Ja, es geht alles, weil wir heute online einfach eine bessere Erreichbarkeit haben.
Ja, und das zeigt ja auch, ich glaube, die Gruppen werden ja auch immer größer, ne? Also ich glaube, ihr habt ja am Anfang auch weniger gehabt. Wir sind jetzt auch schon eine größere Gruppe und das melden sich immer weiter Leute an. Also der Bedarf ist ja auch da, ne? Wobei man
ist riesig.
Wir überlegen natürlich, wir Menschen wieder, aber wenn jetzt alle Coach werden, ist da noch Platz für mich. Was sagst du denen?
Es ist ganz einfach. Schau dich einfach mal um, wie viele Friseure gibt es in deiner Umgebung? Wie viele Bäcker? Wie viele Apotheken? Wie viele? Nehmen wir andere Berufe, beratende Berufe, Rechtsanwälte, Steuerberater, Gynäkologen? Gibt's doch genug. Warum sollte da noch einer dazu? Na, weil er anders ist. Weil er seine eigene Sprache spricht. Weil er seine eigene Spezialisierung hat. Ich werde nie vergessen, als ich mich als Heilpraktiker niedergelassen habe in Rottweil damals. Wie kannst du denn ausgerechnet in der Schulgasse in Rottweil eine Heilpraktikerpraxis eröffnen? Das sind im Umkreis von 800 Metern 8 Heilpraktiker. Sag ich, deswegen. Nicht obwohl, deswegen, weil ich weiß, da ist der Patientenstamm ist da, der Bedarf ist da, die Akzeptanz von Naturheilverfahren ist da. Und genauso ist das mit der Neurodivergenz oder der Spezialisierung auf neurodivergente Menschen. Es gibt noch immer viel zu wenig. Da gibt es weiße Flecken auf der Landkarte, wo es keine Ansprechpartner gibt. Und nicht alle, die bei uns in der Ausbildung sind, das weißt du, machen sie, um als Coach tätig zu sein. Sondern sehr viele machen sie als Innenbildung, nicht als aus. Sie wollen das überhaupt nicht. Sie machen es, um sich selbst besser zu verstehen. Sie machen es, um ihre Kinder und Familie besser zu verstehen. Oder für ihren Job. Die wollen auch ihren Job gar nicht aufgeben. Gar nicht. Sondern das Wissen um Neurodivergenz im Zusammenarbeiten mit Kollegen und so weiter. Können noch hunderte von mehr in der Ausbildung sein, ohne dass es auch nur einen Hauch von Überfüllung gibt.
Überfüllung gibt, ja. Und das ist ja, also weil was du angesprochen hast, dass die kommen gar nicht unbedingt, weil sie als Coach arbeiten wollen, sondern um sich selber weiterzubilden, um Sachen zu verstehen. Da sieht man ja, wie groß der Bedarf einfach ist.
Ja, auch, ne?
Und offenbar gibt es ja nicht ausreichend Angebote, wo die Menschen sich so abgeholt fühlen wie bei euch.
Naja, es ist ganz interessant. Ich habe ja Jahrzehnte habe ich ja parallel als Coach und als Lehrcoach gearbeitet. Ich habe erst vor 3 Jahren aufgehört, als Einzelcoach tätig zu sein mit einzelnen Menschen. Und seitdem ist diese Entwicklung da. Ja, vorher konnten die Leute ja sagen, na, ich nehme jetzt 6 Monate mit Anne als Einzelcoaching. Jetzt kriegen sie das nicht mehr. Mist, was mache ich denn dann? Na, dann gehe ich halt in die Ausbildung. Also es ist ein Coaching-Prozess, weil du weißt ja selbst, um was es uns geht. Es ist ja immer die Inbildung, die Persönlichkeitsentwicklung, die Entfaltung und Loslassen von dem, was nicht zu einem gehört. Und so ist das eigentlich entstanden, weil ich wollte nicht, das wurde mir dann immer gesagt, du musst parallel ein Gruppenprogramm machen für Menschen, die gar nicht Menschenbegleiter sind. Das will ich gar nicht. Die gegenseitige Befruchtung ist doch so geil, weil die Menschenbegleiter, die das werden wollen, haben ja praktisch ihre Blueprint-Klientin da. Hm. Ja, das funktioniert so gut.
Ja, genau. Jetzt, ja, zwei Fragen habe ich jetzt auf jeden Fall noch. Einmal, du hattest es ganz am Anfang schon mal gesagt, es gibt einen Unterschied natürlich zwischen Therapeuten und Coach. Und es gab ja auch einen Moment, wo du dich entschieden hast, du möchtest das eine nicht mehr sein. Man kann ja jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, sondern es gibt ja einen Grund, warum es beides geben muss. Ja. Ne? Kannst du das vielleicht einmal so ein bisschen erläutern, damit man so ein Verständnis dafür bekommt, warum die sozusagen gerade so aus dem Boden schießen, die ganzen Coaches?
Ich erzähle vielleicht kurz den Moment, als ich das verstanden habe. Ich ging in Konstanz Hussenstraße spazieren. Es begegnet mir ein Mann, den ich kannte aus einem ganz anderen Bereich. Der hat Führungskräftetraining gemacht. Und der sagt, was machst du hier? Du bist aus Regensburg. Ja, ich bin hier, mache eine Coaching-Ausbildung. Coaching-Ausbildung? Was ist ein Coaching? 1997. Ich wusste das nicht. Ich hatte den Begriff noch nicht gehört. Tatsächlich. Therapeutin? Ja. Coaching? Nein. Dann sagt er, es ist einfach eine ganz andere Arbeit und ich finde das faszinierend. Sag ich, jetzt klär mir mal kurz die Unterschiede zwischen Coaching und Therapie. Dann hat er Folgendes gesagt. Coaching ist Zukunft, Therapie ist Vergangenheit, Coaching ist Lösung, Therapie ist Problemorientierung, Coaching ist kurzfristig, Therapie ist langfristig. Oh, das will ich lernen, wie geht das? Und dann habe ich mich sofort angemeldet für diese Coaching-Ausbildung, weil mir vollkommen klar war, dass es braucht unbedingt Therapie, es braucht unbedingt die Bearbeitung der Vergangenheit, es braucht unbedingt das in die Tiefe gehen, um alte Verletzungen, Traumata und so weiter aufzuarbeiten, Trauer zu überwinden und so weiter. Aber das Orientieren in die Zukunft, lösungsorientiert, kurzfristig, liegt meiner Persönlichkeit viel eher. Ich habe dann, lösungsorientierte Menschen, die wollen wohin und ich helfe ihnen dann dabei, dahin zu kommen. Freudvoller, effektiver, schneller. Das ist geil, das will ich machen. Seitdem habe ich das, ich habe es einfach aufgehört. Ich habe tatsächlich das Schild abgeschraubt, durch ein neues Schild ersetzt. Nichts mehr Heilpraktiker, sondern tatsächlich Coaching-Praxis.
Hm. Und hast du auch das Gefühl, dass es umso wichtiger ist, dass es das jetzt gibt, weil die Gesellschaft sich so verändert und weil wir, wie soll ich sagen, wir schwimmen irgendwie mit, wir kommen voll daraus, dass wir wissen oder auch verstehen, dass wir selbstwirksam sind, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen können. Mhm. Wir haben so das Gefühl, als ob alles so von außen bestimmt ist, als ob wir gar keine Möglichkeiten haben. Das ist so, wenn ich darüber nachdenke, warum ich das machen möchte, das ist irgendwie mein Antrieb. Oder nicht irgendwie, das ist mein Antrieb, diese Menschen wieder zurück in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen und wirklich ein Leben sich so aufzubauen, dass sie erfüllt und dass sich so, dass sie zu ihren Bedingungen leben können. Und dass die Entwicklung der Gesellschaft aber dazu beiträgt, dass wir das so ein bisschen verlieren oder dass das so in den Hintergrund gerät. Würdest du mir da zustimmen oder wie ist da deine Idee zu?
Ja, Entwicklung der Gesellschaft ist wichtig, aber ich glaube, wir müssen noch ein ganz Stückchen weiter zurückgehen. Das ist der Verlust der Großfamilie. Na, wir haben heute kein Korrektiv mehr. Wir haben heute nicht mehr die Oma oder Opa oder Tanten, Onkels, die in der Nähe sind. Wir leben nicht mehr da, wo wir geboren wurden. Wir haben nicht mehr diesen Familienverbund, wo man sich immer wieder trifft und mit denen gemeinsam austauscht, sodass wir von Alten lernen können. Da geht's schon mal los. Früher habe ich Uschi gefragt. Uschi, meine Vizemutter, das war eine Nachbarin von uns, in deren Familie ich dann auch eingeheiratet habe, interessanterweise, psychologisch interessant. Und dann das war für mich das Wichtigste und Tollste überhaupt, mit der da zu sitzen, Tasse Tee zu trinken. Und dann hat die immer, die hatte nicht viel Geld, aber willst du was essen, hat die einen Spiegelei gemacht. Spiegelei. Das ging immer, ja. Also richtig, richtig süß. Das ist das eine. Das zweite ist, warum wir heute vor allen Dingen Coaches brauchen, ist, weil Therapie hat bei vielen Menschen immer noch so ein Ogu. Was anrüchig, psychisch krank. Nein, Regulation. Ich finde, Therapie ist so wertvoll und so wichtig, dass jeder Mensch eine gemacht haben sollte. Das ist meine tiefste Überzeugung. Denn dann hat er die Vergangenheit aufgeräumt, hat die Hausaufgaben gemacht, hat die Baustellen bearbeitet, auf der dann auf diesem Fundament das Haus mit dem Coaching gebaut werden kann.
Das ist ein schönes Bild.
Ja, finde ich auch. Also wir brauchen eigentlich beides. Und die Daseinsberechtigung ist auch deswegen da, weil wir viel, viel, viel zu wenig Therapieplätze haben. Die Leute warten ein Jahr, zwei Jahre auf einen Therapieplatz. Die warten ja sogar bei zum Beispiel beim Thema ADHS und Autismus ein Jahr auf eine Diagnose, wenn sie bei einem Psychiater eine Diagnose machen wollen. Das ist tragisch. Also da ist Deutschland wirklich... Nix.
Ja, und jetzt haben sie ja nochmal Sachen gekürzt, was ja einfach, also ja. man kann es manchmal gar nicht glauben, ne? Also man erzählt und erzählt. Und da, gerade da in solchen Momenten denke ich immer, lass da neurodivergente Menschen vorne sitzen und mitbestimmen. Ja. Weil, ganz ehrlich, weil das hat ja nichts mehr mit, obwohl ich weiß, es hat ja nichts mehr mit Intelligenz zu tun, ob da jemand diese und diese Entscheidung trifft, sondern die wollen das einfach nicht. Und da denke ich, ich bin davon überzeugt, dass viele von uns, sage ich jetzt mal, auch einen sehr hohen Wertekompass haben. Ja. Und dass es denen wirklich nicht immer um was Persönliches geht, sondern wirklich um die Gesamtheit der Menschen und wirklich sehr, sehr, viel, sehr hohe Werte sind. Und für mich ist völlig klar, es ist ganz viel möglich und es wird nicht möglich gemacht, es will nicht umgesetzt werden, weil es kann mir keiner erzählen, dass das so... dass es sonst so ablaufen würde. Und jetzt bin ich ganz rausgekommen, aber das ist so, das beschäftigt mich natürlich total. Und wenn du gerade sagst, die Leute warten wahnsinnig lange auf Therapieplätze, jeder weiß das auch. Und dann wird noch was gekürzt. Also man die kriegen noch einen Schlag in den Nacken, so ungefähr, für das, was sie da versuchen zu retten irgendwie bei uns. Aber ich muss nochmal zurückkommen zu dem, was du gesagt hast.
Ganz kurz, darf ich noch was? Auch die Situation der Psychotherapeuten, da wird deren Einkommen, was eh schon nicht hoch ist, noch gekürzt. Und dann haben die Dokumentation schlecht etc. Wenn du dein Auto in eine Werkstatt bringst, dann hat der Meister einen höheren Stundenlohn als dein Psychotherapeut. Das muss man sich mal überlegen.
Es bringt halt für die Wirtschaft nicht so viel, weißt du? Und Leistung und so. Das ist natürlich
falsch. Das wissen sie aber nicht. Weil die Krankenstände wir haben die häufigsten Krankenstände mit einer exponentiell steigenden Häufigkeit wegen mentalen Problemen. Burnout, Depression und so weiter. Wenn das die Wirtschaft kapieren würde, dass sie ganz andere Krankenstände und viel weniger Fluktuation hätten, wenn sie da eine Förderung hätten.
Aber wir wissen es und das macht mich manchmal so ohnmächtig. Ja, man weiß
wir wissen
es und
du weißt es, ich weiß es, aber ganz ehrlich, die Postenschieber in der Politik, die sich selbst die Diäten zumessen, nicht.
Na doch, die wissen es auch, das ist doch nicht gewollt, das ist doch Willkür, dass das nicht umgesetzt wird. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass sie das nicht logisch verstehen würden. Aber was ich auch so wichtig fand, und darüber habe ich mir auch schon so viele Gedanken gemacht, der Punkt, den du gesagt hast mit der Großfamilie, das stimmt, diese Entwicklung. Ich habe sofort gemerkt, ja, das stimmt, weil ich sehe das ja, meine Generation ist ja sozusagen, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre da jetzt so zugehen, aber alle so um die 40 plus minus ungefähr, ne? Dass wir ganz anders Familie leben, als ich das zum Beispiel auch noch kenne. Ich komme auch aus einer Großfamilie. Also ich habe zwar nur eine Schwester, aber ich habe sehr viele Tanten und Onkel und da war immer Familienfeiern, immer alles groß, alle unterstützen sich gegenseitig und mir ist natürlich total bewusst, dass meine Kinder das nicht haben, ne? Weil alle, wenn man weniger Kinder bekommt, man zieht weg für den Job woanders hin, beide Eltern sind berufstätig, was natürlich nichts Schlechtes ist, aber dadurch verändern sich ja trotzdem Dynamiken und man hat dann nicht mehr diese Zeit zusammen und man lernt nicht mehr voneinander. Es ist nicht dieses Dorf, was dann mehr da ist. Gerade deswegen ist es so wichtig, ne?
Ja, und auch die alleinerziehenden Eltern nehmen ja sehr, sehr zu. Also die im Gymnasium, die Kinder, die Eltern haben, die immer noch zusammen sind, das sind schon die Ausnahmen.
Ja, das ist traurig, ne? Ja. Wobei ich dann immer mich frage, Oder ist das jetzt nur so vorübergehend so, weil sich da vielleicht Leute auch befreit haben aus einer Beziehung, die ja nicht gut ist? Weißt du, das kann, ich versuche immer dann das Gute da auch zu sehen, auch wenn natürlich die Lebensrealität sehr hart dann sein kann. Aber ich sehe auch, dass Menschen einfach nicht mehr 30 Jahre in einer Beziehung sind, die ja sie nicht glücklich macht und oder im Gegenteil, die sie vielleicht systematisch fertig macht.
Naja, vor allen Dingen ist es zum Glück bei Frauen so, dass sie heute nicht mehr aus wirtschaftlicher Abhängigkeit in einer Ehe bleiben müssen, weil sie selbst nichts Eigenes haben.
Also, da gibt es immer noch, ne? Aber
gibt es immer noch, aber weniger. Hm. Ja. Da bin ich auch meinem neurodivergenten Vater sehr, 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 sehr dankbar. Der hat wirklich in den 70er Jahren hatte schon, ihr müsst unabhängig sein von einem Mann, der euch finanziert.
Ja. Immer. Ja. Ich hatte das so nicht, aber ich hab die Stimme trotzdem in mir gehabt. Du musst unabhängig sein. Und dann ist es manchmal ganz schön hart, wenn du aber in Lebenssituationen bist, wo du vielleicht was Neues machst und deine Sicherheit ein bisschen aufgibst, da kurz mal so, das ist eine Challenge dann auch, ne? Dass man dann nicht daran verzagt oder vielleicht manche Schritte nicht geht, aus der Angst, dass man dann vielleicht nicht mehr so unabhängig ist, wie man immer sein wollte.
Ja, ich bin dann halt gegangen, ne, weil für mich war, wenn ich das Gefühl hatte, meine Seele ist am Sterben. Ja, meine Seele ist am Sterben. Ich war mit einem Bein in der Gruft. Dann bin ich gegangen mit nichts. Also wir reden von gar nichts. Klamotten in einem Koffer, eine Zimmerpflanze, eine Stereoanlage und einen Klappsessel. So, und ein Federdeckbett hatte ich noch. Das war mir so richtig, das kuschelte so schön. So, und neu angefangen.
Ja.
Komplett neu. Ja. Das habe ich alles durch. Und das habe ich nicht nur einmal durch, das habe ich dreimal durch. Ich bin mit 10 Mark damals in einen Supermarkt gegangen und habe geguckt, wie viel Kalorien kriege ich dafür. Sich neu definieren heißt auch immer wieder noch eine Zwiebelschale loslegen, ablegen, um herauszufinden, was bin ich nicht. Nee, das tut mir leid, das kann ich nicht. Ja. Ich glaube einfach, dass man daran wächst.
Ja, aber ist ja dann auch die Botschaft, dann wirklich drauf zu hören, was die Seele sagt, was die Intuition sagt, auch wenn dann vielleicht Phasen sind, wo man jetzt nicht so sicher lebt, ne? Oder, dass man einfach was wagt, aber das ist natürlich nicht so einfach manchmal. Wenn du jetzt, du sagst ja, du lässt das so, passiert alles so dein Leben, du planst da jetzt nicht groß, aber was wünschst du dir denn für dich, für dein Leben natürlich auch, aber auch für das Thema Hoch X?
Also ich wünsche mir, dass das Neurodivergenz, dass überhaupt Divergenz, Neuro ist ja nur ein Teil, Divergenz haben wir ja nun schon in anderen Bereichen auch, also Inklusion überhaupt, Neuroinklusion, dass das eine Normalität wird. Als völlig klar, dass man gar nicht mehr drüber redet, ne, ob dieses Kind jetzt hochbegabtes ist oder ob es ADHS hat. Es gibt ja Lernformen, wo das alles möglich wäre. Ne? Montessori hat es vorgemacht. Ja? Können wir einfach überall einführen. Ist kein Problem. Du siehst es in der Ausbildung, das könntest du im Unternehmen ganz genauso einführen. Montessori im Unternehmen, kein Problem. Ja? Das eine Normalität wird, würde ich sehr schön finden. Und für mich persönlich, ich möchte noch 20 Jahre lang Coaches ausbilden. Oh. Oder sagen wir, Innen- und Ausbildung machen. Das ist das Menschenbegleiter halt. Das ist das, wofür ich da bin.
Mhm. Hm. Und du machst es weiterhin, ich habe es vorhin nur im Nebensatz erwähnt, von La Palma aus. Sag noch mal kurz, wie lange lebt ihr da schon und warum hat es euch da hingezogen?
8 Jahre leben wir hier. Naja, ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen über Harald gesprochen und du hast auch erwähnt, was der für ein Typ ist und woher er kommt. Und dann waren wir in Mörfelden-Walldorf, wir trafen uns ja auf den Inseln, ja, und dann sind wir zurück nach Deutschland. Er hatte erstmal eine Indientour geplant, aber bevor er dahin gereist ist, war er bei mir in Mörfelden in meinem Rheineckhaus in einer Neubausiedlung, wo ich wohnte, weil ich ganz nah bei meinen Kindern sein wollte. Mein erstes Enkel war gerade geboren, war schon ein bisschen älter, ja. Und ich sah, wie der Mann einging wie eine Primel bei der Vorstellung überhaupt, da zu leben. Einflugschneise, Startbahn Westflughafen, Frankfurt. Aus dem Yoga-Ashram kommend, also das war seine vorherige, wo er vorher 4 Jahre gelebt hat. Das war klar, wenn ich mit ihm zusammen sein will und unser Leben gemeinsam gestalten, wir waren ja verlobt, dann muss das anders gehen. Und dann haben wir gesucht und haben nichts gefunden. wir waren also wirklich so Westerwald und in der Eifel, also abgelegen, so wäre alles möglich. Wir haben auch nichts gefunden, wo wir hätten wohnen können. Und dann sitze ich in einem Seminarraum, weil ich krank war, konnte ich nicht mit reingehen. Meditationslehrerausbildung von Harald, und hatte so einen Schnupfen, dass ich einfach nicht da mitmachen konnte. Also habe ich im Internet gesurft, komme auf eine Maklerseite zufällig von einem Makler auf La Palma, der eine Finca anbot, und ich dachte, boah, dieses. Ich war noch nie auf La Palma gewesen. Harald war noch nie auf La Palma. Er guckt sich dieses Exposé an, sagt, ja, das ist es, fliegt hin, unterschreibt einen Vertrag und dann sind wir hergezogen. Und also ich hatte die Insel nicht gesehen, ich hatte die Finca nicht gesehen, er hat mir Videos gemacht, so über den Zaun, so morgens beim Sonnenaufgang und so. Und dann sind wir hierher gezogen mit Koffern, und da hatte ich das Haus aber noch nicht aufgelöst in Immerfelden. Da sind wir 4 Monate gependelt, bevor es sicher war, ja, hier bleiben wir.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie müssen wir uns das vorstellen, wie ihr da lebt? Du hast gesagt, Finca, ist es so, ja. Lebt ihr da mit Tieren und mitten in der Natur oder habt ihr Nachbarn?
Mitten in der Natur, am Arsch der Welt, total abgelegen, auch für La Palma, aber so, dass wenn ein Palmero kommt, wie zum Beispiel unser Gärtner oder der Steuerberater, sagt, oh, das ist aber schön hier. Also sogar die Kanarios, weil wir nicht diese Spinnen-Stromleitungen überall haben. Die haben ja überall überirdische Wasser- und Stromleitungen. Und so ist das überall Spinnennetz. Und du guckst da aufs Meer und da hast du aber 4 Stromleitungen oder Strommasten erstmal. Ne? Hier bei uns nicht. Wir leben sehr, sehr einfach, sehr einfach. Also vom Wohnstandard, Bad, Küche und so weiter, denkst, ups, ist ja schon ein bisschen komisch hier. Ne? Ja, ist ein bisschen komisch hier. Anders, sehr viel einfacher, sehr viel naturverbundener, weil man die meiste Zeit draußen ist, im Garten arbeitet. Wir haben 3 Katzen, wir haben einen Hund. Harald hätte gerne noch, ach, was das ich, was er noch hätte und was ich noch hätte, also mit noch mehr Viecher. und sehr einfach. Einfach, ja. Und das ist das, was uns glücklich macht.
Naturnah. Das ist so schön. Ja, das kann ich so gut verstehen.
Und still. Wir hören Frösche quaken, wir hören Hähne krähen, Hunde bellen, keine Straße, kein nix. Wir haben einen Schotterpistenweg zu uns, die letzten 1,5 Kilometer, wo die Leute manchmal nebendran parken und nicht wissen, ob sie weiterfahren können. So abgelegen.
Meine Güte. Und hast du nie Angst, wenn du da alleine manchmal bist? Hast du keine Angst?
Nie. Wir haben noch nie Angst gehabt.
Ach, das ist ja schön. Dann ist es ja doch noch möglich.
Ja.
Ja, ach schön. Anne, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt gerne loswerden möchtest oder was du uns noch mitgeben möchtest?
Naja, alle Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer haben vielleicht so ein kleines Gefühl gehabt in sich beim Lauschen. Wenn sie bis hierher gekommen sind, dann haben sie ganz viel Zeit investiert und ganz viel angedockt, sonst wären sie nicht dabei geblieben. Dann gibt es etwas in dir, was in Resonanz geht. Und da noch ein bisschen, wenn es ein kleines Flämmchen ist, ein bisschen Kerosin drauf zu kippen und zu gucken, dass diese Flamme größer wird, um zu schauen, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Das gehört zu haben, das gesehen zu haben, eine Anregung bekommen zu haben, möglicherweise wirklich eine Aufregung, so eine innere, angenehme Aufregung wie, oh, das ist ja spannend, da will ich ja mal genauer hingucken. Was hat das mit mir zu tun? Mach das. Das ist wirklich meine große, dicke, fette Einladung, mutig voranzuschreiten und dich dann auch der Welt zuzumuten.
Ja, das hast du schön gesagt. Und es gibt genug Anlaufstellen, es gibt viele Informationen. Schaut euch gerne um bei Anne. Wir verlinken unten in den Shownotes die ganzen Websites und Angebote. Und Anne, ich habe mich total gefreut. Es war richtig schön mit dir. Und wir sehen uns ja auf jeden Fall wieder. Und ich sage Dankeschön für deine Offenheit, für dein Wirken, für alles, was du machst.
Gerne, danke dir.
Danke dir, mach's gut.
Alles Liebe, tschüss.
Das war sie, die neueste Folge aus dem Pariser Salon. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Podcast oder teilt die Folge. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet eure Geschichte auch unbedingt mit mir teilen, dann meldet euch. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.